Mensch, 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 ich hab's eilig. Sie vielleicht auch. Wenn Sie es eilig haben, machen Sie bitte nicht den Fehler, den ich einmal gemacht habe. Ich wollte ganz schnell von zu Hause wohin fahren. Jemand anderes wollte aus der Hofeinfahrt rausfahren. Da dachte ich, okay, jeden Tag eine gute Tat. Und ich habe diesen Menschen aus der Hofeinfahrt rausgelassen. Konnte ich wissen, dass er bei nächster Gelegenheit auch wieder jemanden aus einer Parklücke rauslässt? Konnte ich wissen, dass er dann sogar noch jemanden aus einer anderen Straße rausfahren ließ? Es gibt eine Grundregel. Der Gutes erlebt, der ist auch bereit, Gutes wieder weiterzugeben. Der, den man aus der Einfahrt rausfahren lässt, können Sie beim Autofahren kontrollieren, der ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bereit, jemand anderen auch aus einer Parklücke auf die Straße fahren zu lassen. Mit meinen Schülern habe ich ein besonderes Experiment gemacht. Es nennt sich Komplimentdusche oder Zuwendungsdusche. Das heißt, ich habe einen einzelnen Schüler vor die Klasse geholt und habe der Klasse gesagt, ihr dürft ihm jetzt Komplimente machen. Schüler haben sich gemeldet und haben nur Gutes über den Schüler, der vorne stand, gesagt. Schüler waren verlegen, die meisten waren hocherfreut und was sich feststellen ließ, die Schüler, die Komplimente bekommen hatten, die waren auch bereit, Komplimente weiterzugeben. Meine Frau und ich, wir haben einen Spaziergang gemacht auf dem Feld und da kam uns ein junges Mädchen auf dem Fahrrad entgegen, lange Stiefel an, Pferdeschwanz, gut gelaunt und sie grüßte uns freudestrahlend. Ich habe freundlich zurückgegrüßt, meine Frau meinte, kennst du die? Habe ich gesagt, nein, ich kenne die nicht, aber hast du eins beobachtet? Sie hatte Reitstiefel an, hinter uns ist ein Reitstall. Und die ist gut gelaunt, die freut sich, dass sie jetzt Reitstunde hat. Und deshalb ist sie auch bereit, andere zu grüßen. Der, der Gutes erlebt, der etwas Erfreuliches erlebt, der ist bereit, es auch anderen mitzuteilen, es auch weiterzugeben. In unserem heutigen Predigttext gehen wir zurück in die Zeit von Jesus und in die Zeit von Petrus und können uns vorstellen, wie Petrus wahrscheinlich recht gut gelaunt war an dem Tag. Wir wissen nicht, was ihm widerfahren war, aber gut gelaunt kommt er zu Jesus, hatte quasi die Spendierhosen angehabt und sagt zu Jesus, sag mal, wie oft soll ich vergeben? Und es gab zu der damaligen Zeit eine Regel unter den Rabbinen, also unter den jüdischen Gelehrten, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du entschuldige, das ist blöd gelaufen, dann vergib ihm. Wenn er einige Zeit später wiederkommt und sagt, bitte verzeih mir, dann vergib ihm. Kommt er ein drittes Mal, vergib ihm. Kommt er ein viertes Mal, lass es bleiben. Nach rabbinischem Recht sollte man einem anderen Menschen dreimal vergeben. Und Petrus kam jetzt zu Jesus hin und sagte, Jesus, wie oft soll ich vergeben? Und er wollte ein bisschen Komplimente rauslocken aus Jesus und zeigt, wie gut er drauf ist. Und er packt noch was drauf auf die dreimal. Nicht nur viermal vergeben, fünfmal vergeben oder sechsmal vergeben. Nein, er sagt zu Jesus, reicht es, lieber Jesus, wenn ich ihm siebenmal vergebe? Und wir können uns vorstellen, dass er so erwartet hat, dass Jesus ihn vor den anderen Jüngern auf die Schulter klopft und sagt, Petrus, du hast begriffen. Aber Petrus wartete darauf leider vergebens. Die Antwort von Jesus war, nicht siebenmal sollst du vergeben, sondern siebenmal 70-mal. Wir können uns vorstellen, wie Petrus zusammengezuckt ist, wie auch den anderen Jüngern die Kinnlade runtergegangen ist. Hat Jesus jetzt mit uns so eine Art Mathe-Wettbewerb vor, dass wir mitzählen sollen, wie oft der andere jetzt schuldig an uns geworden ist und wie oft wir dem anderen vergeben haben? Darum geht's nicht, sondern wenn Jesus sagt siebenmal 70-mal, dann meint er, immer, zähl nicht mit, vergib, immer. Den Jüngern wird so gegangen sein mit Jesus wie mir, dass ich denke, das überfordert uns doch. Jesus hat sehr, sehr viele gute Ideen, aber hier übertreibt er doch, oder? Jesus erzählt seinen Jüngern eine Geschichte, ein Gleichnis, mit dem er sein Anliegen deutlich machen möchte. Ich lese aus Matthäus 18, Verse 21 bis 35, wobei ich bei Vers 23 einsteige. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. 10.000 Zentner oder 10.000 Pfund oder 10.000 Talente Silber, wie es in anderen Übersetzungen heißt. Interessant ist, wenn man im Hinterkopf hat, das Jahresgehalt eines Topverdieners wie König Herodes Antipas betrug 200 Talent Silber. Das heißt also, dieser Knecht hatte nicht mehr und nicht weniger als 50 Jahresgehälter eines hochbezahlten Königs an Schulden angehäuft. Oder aber die Jahreseinnahmen einer recht wohlhabenden Provinz wie Galiläa betrug 300 Talent Silber. Das heißt, es waren 33 Jahreseinnahmen ungefähr einer reichen Provinz. Mit anderen Worten, eine Summe, die nicht zu bezahlen war. Da er es nur nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Klammer auf, er war kein König, wie will er's bezahlen? Klammer zu. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und an dieser Stelle mache ich, wenn ich es mit Schülern bearbeite, immer einen Schnitt und sage zu meinen Schülern, wie geht's weiter? Und für die Schüler gibt's nur einen einzigen Weg, wie es weitergeht. Tust du mir Gutes, tue ich dir Gutes. Habe ich Gutes erlebt, bin ich bereit, auch anderen Gutes zu tun. Dieser Knecht hat erlebt, wie ihm eine Last erlassen wurde, die nicht bezahlbar war. Und jetzt kommt dieser Knecht mit seinen 100 Silbergroschen. Man sollte meinen, diesem vergibt er großzügigst. Aber es geht weiter. Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. In der heutigen Predigt geht es um das Herzstück echten Christseins. Es geht um das Herzstück echter Freiheit. Es geht um das Herzstück eines erfüllten Lebens. Es geht um Vergebung. Bei dieser Vergebung macht Jesus Christus klar, Dreh- und Angelpunkt ist die Vergebung, die jeder Einzelne, die Sie, die ich, die wir gemeinsam erleben dürfen durch Jesus Christus. Wenn wir uns die Religionen anschauen und anschauen, was gelehrt wird, dann entdecken wir, dass häufig die Botschaft ist oder eigentlich immer die Botschaft ist, du als Mensch kannst dich selber erlösen. Du kannst was tun, um dich selber zu retten. Du musst dies und das und jenes tun. Vielleicht hast du Glück, vielleicht hast du auch kein Glück. Die Botschaft der Bibel ist eine andere. Die Bibel lehrt uns, dass Gott ein mächtiger Gott ist, dass Gott allmächtig ist und dass wir als Menschen nicht in der Lage sind, für unsere eigene Rettung zu sorgen. Dass das, was wir getan haben, so schwerwiegend ist, dass darauf der ewige Tod steht. Gott hat sich Gedanken gemacht, was kann ich tun? Nicht, was kann der Mensch tun? Was kann ich tun, um den Menschen zu retten? Und das bedeutete, dass Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist, um uns unsere Schuld zu vergeben. Das heißt, Resultat meines Lebens ist, dass Jesus für mich hat sterben müssen. Alles, was Jesus fordert, ist, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Markus 1, Vers 15b. Tut Buße, bekennt eure Schuldhaftigkeit. Nicht alles minutiös aufgezählt, sondern bekennt, dass ihr schuldig seid. Und dann glaubt an das Evangelium. Das heißt, vertraut in die gute Botschaft und vertraut in die Macht und in die Möglichkeiten Gottes. Wenn wir über die Vergebung untereinander reden, dann ist wichtiger Ausgangspunkt die Vergebung Gottes, die wir in unserem Leben erleben dürfen. Der Knecht war hier in unserem Gleichnis komplett abhängig von dem König. Ihm wurde vergeben und man sollte meinen, er würde dann auch anderen die Schuld erlassen. Es gibt so das geflügelte Wort, bei Geld hört die Freundschaft auf. Man könnte meinen, wenn der andere an mir schuldig geworden ist, dann hört die Freundschaft auf. Wer mir Gutes getan wird, dann bin ich bereit, Gutes weiterzutun. Aber wenn jemand schuldig an mir geworden ist, wenn jemand anderes mich verletzt hat, wie sieht's dann aus? Es ist leicht, negativ über den Knecht in unserem Beispiel zu reden und zu denken. Was ist aber, wenn Sie, wenn ich, wenn wir an der Stelle des Knechtes stehen? Das Gleichnis endet mit den Worten: So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder oder Bruder einfach übersetzt, ein jeder seinem Mitmenschen. Im Vaterunser beten wir gemeinsam: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich weiß nicht, wie oft es Ihnen schon passiert ist, wie es mir auch schon passiert ist, dass wir überlegen: Den ersten Teil bete ich gerne mit. Vergib uns unsere Schuld. Natürlich sind wir abhängig von. Aber dann, wir haben gute Kontakte nach Haiti. Haiti hatte mal einen Staatspräsidenten, der sogar katholischer Priester war. Aristid. Dieser Staatspräsident hatte allerdings schon, als er Priester war, die Angewohnheit, beim Vaterunser eine kurze Passage wegzulassen. Er hat gebetet: Vergib uns unsere Schuld. Danach kam eine kurze Schweigeminute und dann ging es weiter mit dem Vaterunser. Die Passage, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, hatte weggelassen. Entsprechend hat er später regiert in Haiti. Wo stehen Sie in Ihrer Vergebungsbereitschaft? Wir wissen alle, Ausgangspunkt einer Vergebungsnotwendigkeit ist eine Verletzung. Und das ist auch ein offenes Geheimnis. Es geht kein Leben ohne Verletzung. Sie, so wie Sie da sitzen, ich, so wie ich hier vorne stehe, wir haben alle schon Verletzungen in unserem Leben erlebt. Die Frage ist, wie wir mit umgehen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Zumindest zwei Möglichkeiten, die oft praktiziert werden. Die eine Möglichkeit ist die sehr aggressive Variante. Du hast mich verletzt, verletze ich dich auch. Du hast mich beleidigt, beleidige ich dich auch. Ich lasse es raus. Die andere Variante ist die introvertierte Variante. Du hast mich verletzt. Ich zeig's nicht. Ich weine nicht. Ich fresse es in mich rein. Ich lasse es keinen merken. Zwei Varianten, die häufig gelebt werden. Die Bibel stellt eine dritte Variante daneben. Das ist die Vergebung. Verletzungen sind schmerzhaft und Verletzungen sind gefährlich. Problem bei Verletzungen ist, dass ich anfange, mich um eine Verletzung zu drehen, dass ich mich um meinen eigenen Schmerz drehe, mich auf mich konzentriere und es sein kann, dass ich Kontakte zu anderen Menschen vernachlässige, vielleicht sogar ganz bleiben lasse und dass ich eventuell sogar dadurch krank werde. Die andere Seite bei Verletzungen ist, dass ich leicht falsche Entscheidungen treffe. Haben Sie vielleicht selber schon erlebt, wenn man verletzt ist, ist man bereit, Dinge zu tun, die man beim normalen Nachdenken eigentlich gar nicht gemacht hätte. Es kann sogar so weit führen, dass das eigene Leben, die eigene Lebensgeschichte auf Verletzungen aufgebaut wird. Ich habe von einem erfolgreichen Manager gelesen, zu dem sein Vater als Kind gesagt hat: Wer bist du überhaupt? Du bringst doch eh zu nichts, du taugst nichts. Und dieser kleine Junge war so verletzt, dass er beschlossen hat: Ich beweise meinem Vater, dass ich wer bin. Und er war wer. Er war beruflich hoch erfolgreich. Er hat für seinen Erfolg seine Familie vernachlässigt, seine Frau vernachlässigt. Sein Vater war lange verstorben und er hat immer noch gekämpft. Er war immer noch verletzt und er wollte seinem Vater immer noch beweisen, dass er was kann. Verletzungen sind schmerzhaft, Verletzungen sind auch gefährlich. Und Verletzungen brauchen Heilung und Verletzungen können heilen. Wenn Jesus von Ihnen und von mir uneingeschränkte Vergebungsbereitschaft fordert, dann nicht, um uns zu quälen, sondern weil ihm unsere Heilung, weil unsere innere Freiheit wichtig ist. Mir persönlich ist wichtig, darüber nachzudenken, was Vergebung ist. Auch hier gibt es viele Irrtümer, denen ich selber erlegen bin. Verletzung erstmal, wichtig ist ein innerer Heilungsprozess. Vergebung ist ein innerer Heilungsprozess. Bei Vergebung geht es um mich. Es ist eine innere Befreiung. Die Vergebung ist unabhängig von der Entschuldigung eines anderen. Und Vergebung ist nicht zwingend Versöhnung. In der Schule praktizieren wir es immer, wenn Streit unter Zweien ist, dann sagen wir, komm, jetzt reicht euch die Hand und vertragt euch wieder. Vergebung kann die Basis sein für Versöhnung, aber es hat mir früher immer viel Stress gemacht, dass ich dachte, ich bin verletzt und jetzt soll ich mich mit dem ich sonst eigentlich gar nichts zu tun hätte, vertragen, versöhnen und wir sollen die besten Freunde werden. Versöhnung ist nicht immer möglich. Zur Versöhnung gehören zwei, zur Vergebung gehört einer, nämlich sie selber. Versöhnung, vielleicht lebt der andere nicht mehr, vielleicht ist er auch nicht mehr erreichbar, vielleicht hat er auch kein Einsehen in seine eigene Handlungsweise. Sie vergeben und der andere sieht sich gar nicht als den Schuldigen. Deshalb, Vergebung ist erstmal wichtig, ist allein abhängig von ihrer Entscheidung, einem anderen Menschen zu vergeben. Und es ist für sie ein Heilungsprozess, genauso wie für mich. Ich habe Beispiel gelesen von Corrie ten Boom, vielen bekannt oder einigen sicherlich bekannt, eine Holländerin, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs mit ihrer Familie Juden versteckt hatte, sind aufgeflogen, sind ins KZ gekommen dafür. Ihre Familie ist dort ums Leben gekommen, sie war mit ihrer Schwester zusammen in einer Baracke untergebracht. Ihre Schwester ist gestorben. Corrie ten Boom hat später ein Heim aufgemacht oder ein Institut oder wie immer man das bezeichnen möchte, für Opfer des Zweiten Weltkriegs, in denen sie helfen wollte, dass Menschen anderen Menschen vergeben. Das war die Hauptausrichtung ihres Angebotes. Lernen, anderen Menschen zu vergeben. Sie hat viele Vorträge zu dem Thema gehalten. Einen Vortrag in Deutschland in irgendeinem größeren Kellersaal. Und in diesem Vortrag unter den Menschen saß ein Mann, der am Anschluss an die Veranstaltung nach vorne gekommen ist. Der Mann war nicht mehr und nicht weniger als der Wärter in der Baracke, in der sie gelebt und gelitten hatte. Dieser KZ-Wärter war Christ geworden und er konnte sich an Corrie ten Boom überhaupt nicht erinnern. Er wusste nur, dass sie auch in diesem gleichen KZ war und stellvertretend für all das, was er den Leuten angetan hatte, wollte er von ihr die Vergebung zugesprochen bekommen. Und er kam zu ihr und sagte, Corrie ten Boom, können Sie mir verzeihen? Und sie beschreibt das, wie sie diesen Mann angeschaut hat, der ihr die Hand entgegenstreckte, und wusste, diesen Mann kann ich nicht vergeben. Und genauso wie sie wusste, ich kann nicht vergeben, wusste sie, es ist für mich wichtig, dass ich diesem Menschen vergebe. Sie meinte, es hätte für sie Ewigkeiten gedauert. Sie hat gedacht, es wären Stunden, aber wahrscheinlich waren es nur mehrere Sekunden, in der sie den Mann anschaute, die ausgestreckte Hand anschaute und innerlich betete und zu Gott gesagt hat, gib mir die Kraft, hilf mir. Schenk mir Vergebung. Und dann hat sie dem Mann die Hand gereicht und hat diesem Mann vergeben. Das Gebet ist wichtig. Wir dürfen sicher sein, dass wir nicht uns alleine abmühen, sondern dass wir unterwegs sind mit Gott und dass Gott uns hilft, anderen Menschen zu vergeben. Das kann eine schnelle Sache sein. Das kann die Sache sein von wenigen Augenblicken, von wenigen Minuten. Es kann aber auch ein langer Prozess sein, auf dem wir uns befinden, mit Höhen und mit Tiefen. Es kann sein, dass man meint, man hat dem anderen schon vergeben. Jetzt sieht man ihn oder wird darauf angesprochen und man entdeckt, da kommt wieder ein gewisser Groll hoch, da kommt eine gewisse Wut hoch. Nicht aufgeben, das ist Teil des Prozesses. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Es ist wichtig, dass wir den Weg bis zum Ziel weitergehen. Wichtig ist auch, dass wir uns mit der eigenen Wut und mit dem eigenen Schmerz auseinandersetzen und ihn nicht wegdrücken. Als Christ darf ich nicht wütend sein und nicht zornig sein, sondern dass wir uns der eigenen Verletzung stellen. Und dann, das kann man sehr gut beobachten bei der Auseinandersetzung und Aufarbeitung des Amoklaufs in Winnenden. Was ist das große Thema? Die Suche nach dem Motiv. Und das ist wichtig, wenn ich versuche, einem anderen Menschen zu vergeben, dass ich mir darüber Gedanken mache, dass ich darüber nachdenke, was motiviert den anderen? Was hat ihn motiviert? Warum hat er das getan? Ist er vielleicht selber Opfer der Umstände? Was waren die wahren Gründe seiner Handlung? Und es ist gut, dass ich mir bewusst mache, dass der Täter oft von der eigenen Schwäche getrieben wird und von der eigenen Schwäche getrieben wurde. Ich möchte das Gesagte zusammenfassen. Angefangen habe ich mit dem Beispiel, wem Gutes getan wird, der ist auch bereit, anderen Gutes zu tun. Jesus erzählt das Gleichnis und er weist darauf hin, jedem von uns ist eine gewaltige, unbezahlbare Schuld vergeben worden. Wie sieht es aus mit Ihrer Vergebungsbereitschaft? Wie sieht es aus mit meiner Vergebungsbereitschaft? Es ist wichtig, dass wir wissen, Jesus will, dass wir anderen vergeben und dass wir genauso sicher wissen, Jesus wird uns bei diesem Prozess, auf diesem Weg begleiten und uns helfen. Wichtig ist, dass ich mich entscheide, ich will diesen Weg auch gehen. Amen.